Jetzt gleich bei CT Uplink machen wir eine Sendung für die Alternativen. Wir machen Android ohne Google. Wir reden über ein alternatives Fotobearbeitungsprogramm und über einen chinesischen Saugroboter. Bis gleich.
CT Uplink.
Moin, moin, Mausfans. Willkommen zu CT Uplink. Heute reden wir über das Titelthema des aktuellen Hefts, Android ohne Google. Das macht Christian gleich. Also, dafür da gleich aber mehr. Heute mit dabei.
Christian aus dem Ressort Internet und Mobiles.
Ich bin André von Software und Medien.
Und Holger aus dem Ressort Internet und Mobiles.
Das ist echt ein langer Ressortname. Mhm. Eigentlich sagen wir das ja gar nicht mehr, aus welchem Ressort wir sind.
Wir nennen uns doch Resimo.
Resimo. Ja, Christian ist gleich als erstes dran. Wir reden über Android ohne Google. Du hast ein Fotobearbeitungsprogramm mitgebracht, was sehr irgendwie...
Ja, Affinity Photo habe ich mitgebracht. Das ist klein und günstig und möchte Photoshop Konkurrenz machen.
Dann
wir haben uns mal angeschaut, ob das
geht.
Hand und Fuß hat.
Genau, und du redest gleich über diesen coolen Saugroboter.
Genau.
Der Chinesisch redet. Aber zuerst mal, Christian, wir haben als Titelthema in dem Heft Android ohne Google. Meine erste Frage, warum würde man das tun wollen?
Weil es geht.
ich meine, es ist ja so, also wenn man normalerweise ein Android-Handy hat, ist ja alles möglich von Google drauf, ne? Mhm. Und wenn du jetzt überlegst, ich reiß das alles raus, dann habe ich kein Google Maps mehr, ich habe den Play Store nicht mehr. Ist das nicht, also hat das funktioniert für euch?
Hat funktioniert und funktioniert auch im Alltag. Also nicht nur hier in der Redaktion auf irgendwelchen Testgeräten, sondern auch auf dem Handy, was man wirklich im Alltag benutzen will. Und ich finde, es macht auch einfach Spaß, rumzufrickeln. Also
Na, manchmal hast du schon ganz schön geflucht. Man muss dazu sagen, wir beide sitzen in einem Büro uns gegenüber.
Ja, am Ende hat es dann doch irgendwie immer geklappt. Also ich finde halt schon, diese Frickelei, die muss einem halt auch Spaß machen. Ne? Also wenn man keine Lust hat, das Handy neu einzurichten, wenn man keine Lust hat, Apps neu zu installieren, dann ist das nichts für einen. Aber wenn man Spaß am Basteln hat und vielleicht noch eine andere Motivation, dann kann ich das persönlich sehr empfehlen.
Was ist die andere Motivation?
Ich glaube, für viele Leute ist es einfach, dass sie einfach wissen wollen, wo liegen meine Daten überhaupt und was genau geht eigentlich zu Google. Und das ist halt der erste Schritt, dass man guckt, was speichert Google eigentlich im Moment. Und dann kann man natürlich immer noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, ich schränke das jetzt ein. Aber ich glaube, dieser erste Schritt ist schon, macht vielen Leuten schon Spaß, so ein bisschen mehr Kontrolle zu haben. Und außerdem kann man Akkulaufzeit verlängern, man kann Datenvolumen schonen, zwar nicht jetzt um Welten, aber doch spürbar.
Macht das nicht unheimlich viel Handarbeit? Also ich meine, ich überlege mir die ganzen Telefonnummern, wenn ich mich irgendwo anmelde, dann werden die direkt aufs Smartphone geladen. Muss man die dann alle manuell eingeben? Das ganze Adressbuch.
Meinst du, so wie unsere Eltern das machen, Stück, wenn die ein neues Handy haben?
So wie ich das früher gemacht habe, mit meinem Siemens S35.
Warst du da schon auf der Welt?
Das speichert man doch auf der SIM-Karte, oder?
Ja, okay. Aber hat man ja üblicherweise nicht mehr. Also
ja, also ich speichere die Kontakte auch nicht mehr auf der SIM-Karte, aber ich tippe sie auch nicht mehr von Hand ein, sondern ich habe mir irgendwann vor Jahren schon mal einen anderen Dienstanbieter gesucht, der die Kontakte speichert. Also die sind da nicht bei Google, aber die kommen dann genauso automatisch aufs Handy und ich muss sie zum Glück nicht mehr
einzeln abtippen. Wenn man das denn hat.
Ja.
Also ich finde ja, ich hatte das mal vor langer Zeit, habe ich das mal gemacht mit CyanogenMod und ich habe mir halt quasi erstmal als erstes den Play Store wieder installiert, weil ich halt da Apps installieren wollte. Aber ich meine, heutzutage hängt ja an diesen Play Services von Google noch eine Menge mehr dran, ne? Zum Beispiel Push-Apps und so. Habt ihr dafür eine Lösung gefunden?
Wir haben eine Lösung gefunden, die funktioniert. Der erste, einfachste Schritt wäre natürlich, auf die Push-Nachrichten einfach zu verzichten. Das geht auch. Also dann bekommen die
Dass das Apps. Handy auch weniger nervig.
Ja, genau, dann, es kommt darauf an, wie man dann so persönlich so psychisch gestrickt ist, ob man das Handy vielleicht 1000 Mal mehr rausholt als vorher, um halt zu pullen und zu gucken, ob neue Nachrichten da sind, weil man kriegt mal keine Push-Nachrichten mehr. Aber ganz im Ernst, also es geht, es gibt eine App, die selbst Open Source ist, die sich aber dann wieder an diesen Cloud-Dienst von Google dranhängt, dieses Google Cloud Messaging. Und dann sozusagen die Play-Services ersetzt. Das heißt, ich habe eine schlanke App, die nur für Cloud-Messaging sorgt, aber nicht die ganzen anderen Google-Dienste anfunkt. Und dann kann ich eben Google Cloud-Messaging weiter nutzen. Die Puristen würden das natürlich nicht machen. Die würden sagen, ganz ohne Google, also auch kein Google Cloud-Messaging.
Weil der dann Google pingt dann diese App an und die leitet das weiter an dein Handy? Geht das so?
Zum Beispiel bei Threema ist es so, dass Threema, wenn eine neue Nachricht für mich vorliegt, über dieses Google Cloud Messaging die Threema-App auf meinem Handy aufweckt. Das heißt, die Nachricht wird nicht übertragen. Es wird auch nicht übertragen, wer mir jetzt eine Nachricht geschickt hat, sondern es wird einfach nur übertragen, die Information, da ist jetzt eine Nachricht da für den Benutzer. Und dann wird Threema aufgeweckt und holt die Nachricht selber vom Threema-Server ab.
Und wenn du jetzt diesen alternativen Dienst machst, dann schaltet der sich dazwischen, oder?
Der meldet das Handy einfach bei Google Cloud Messaging an und dafür brauche ich auch kein Google-Konto. Das heißt, ich kann komplett ohne Play-Services von Google, ohne die proprietären Play-Services von Google, kann ich dieses Komfort-Feature nutzen. Muss ich natürlich nicht, es geht auch ohne. Ich kann auch Threema oder Signal ohne Push benutzen, funktioniert auch.
Das heißt aber auch, wenn du da nicht mit deiner Google-ID angemeldet bist, dass du dann halbwegs anonym unterwegs bist, trotzdem noch. Also erkennt dich Google trotzdem, ist die Frage. Also anhand des Handys.
Soweit Google natürlich braucht natürlich eine feste Nummer, über die ich identifiziert werden kann. Also nicht persönlich, aber natürlich ist das Gerät dann eine Zufallsnummer.
Zum Namen ist dann zumindest ein bisschen loser, ne?
Ja, also man muss natürlich schauen, was übertragen die einzelnen Apps über Google Cloud Messaging. Aber ich verlasse mich darauf, wenn Threema sagt, wir übertragen nicht die Nachrichten, sondern nur die Information, da ist eine neue Nachricht. Dann
also Google kann dich ja wahrscheinlich, wenn du dann immer noch die Google-Suche verwendest, schon wahrscheinlich dadurch irgendwie früher oder später identifizieren, würde ich mal fast tippen.
Ja, das Coole bei dem Thema ist halt, jeder kann es halt so machen, wie er möchte. Ne? Also man kann natürlich komplett ohne Google leben, man kann auch eine andere Suchmaschine benutzen, man kann andere Karten-Apps benutzen.
Er sagte Suchmaschine.
Jeder kann es so machen, wie er möchte. Also man kann von 0% Google auf 100% Google und alles dazwischen kann man sein Android-Gerät einstellen. Und deswegen finde ich das Thema einfach so spannend, weil es nicht eben Google ist böse oder Google ist schlecht, sondern oder kein Google oder alles Google, sondern es geht auch alles dazwischen.
Das ist ja auch das, was wir in anderen Artikeln immer wieder, gerade in den datenschutzbetonten Artikeln immer wieder sagen, dass man versuchen sollte, die ganzen Dienste, die man nutzt, ein bisschen zu diversifizieren. Ne? Dass man nicht alles bei einem Anbieter hat, sondern dass man für den Zweck den Dienst benutzt, für Mail vielleicht wieder einen anderen Dienst und so weiter.
Also das große Problem ist ja dann immer noch irgendwie Apps installieren, ne? und Updates kriegen. Habt ihr da F-Droid benutzt oder?
Ich würde persönlich F-Droid empfehlen. Ich nutze es auch selber gerne. Das heißt, ich kriege
also F-Droid ist so ein, um das zu erklären, F-Droid genau. Ist so ein alternativer quasi App Store, wo halt nur Open Source Apps drin sind.
Genau. Ja? Und das ist ein Store in dem Sinne, dass er auch die Apps, die ich über ihn installiere, auch automatisch updatet. Und wenn man trotzdem Apps aus dem Play Store auf sein Handy laden will, kann man das zum Beispiel über Raccoon machen. Das ist ein APK-Downloader für einen PC. Und dann schiebe ich vom PC diese APKs über USB auf mein Handy und habe dann trotzdem alle Apps aus dem Play Store, die ich wirklich nutzen will, aus einer sicheren Quelle, muss sie dann eben von Hand updaten. Das ist der Nachteil.
Und wahrscheinlich solltest du Drittquellen installieren, abstellen, nachdem du die da aufs Handy geschoben hast, würde ich jetzt aus dem Sicherheitsressort sagen.
Du bist der Mann aus dem Security-Ressort dann.
Also was wir halt sehen ist, was man so sieht, ne, ist halt, dass die meisten Angriffe auf Android-Handys stattfinden, indem dem Benutzer irgendwie vorgegaukelt wird, er müsste Drittquellen aktivieren oder die vielleicht schon aktiviert hat. Und dann kannst du halt den APKs unterschieben und alles Mögliche. Also wir sagen immer, am besten nichts aus Drittquellen installieren. Wenn ja, dann halt das Anstellen, die APK installieren, die ich haben will, und das wieder ausstellen. Aber ja. Ich meine, das kann man ja durchaus machen.
Genau,
ja. Und du musst ja eh da mit deinem Rechner da APKs rüberschieben.
Genau. Aber es gibt für Apps keine Möglichkeit, jetzt entweder Google oder andere Apps, diese Einstellung zu ändern. Das musst schon der Nutzer machen.
Nein, das musst du schon. Soweit ich weiß, nicht. Also wir hatten es, glaube ich, also ich habe dafür eigentlich noch keine Exploits gesehen. Das ist immer irgendwie so, das sind halt Werbebanner auf Webseiten oder so, die halt sagen, dein Rechner ist infiziert, installiere hier diesen Virenscanner und dann laden die eine APK runter und die sagen dir dann natürlich, das ist ein Virenscanner, mach jetzt mal Drittquelleninstallation an. Und es gibt halt Leute, die machen das dann. Ist natürlich kein Virenscanner, sondern irgendwie ein Trojaner. Also da muss man dann wahrscheinlich schon ein bisschen aufpassen. Aber ich denke mal, Leute, die diesen Aufwand eingehen, da Google von ihrem Handy runter zu frickeln, die kommen damit wahrscheinlich auch klar.
Ja, denke ich auch.
Also es ist aber schon eine Bastellösung, ne? Ist also jetzt nicht wirklich, was man...
Wie viel Frickelei ist es denn? Kannst du so ungefähr so einen Zeitrahmen angeben? Also wenn du jetzt ein normales, S7 hast oder so?
Die ersten Schritte sind gar nicht frickelig, sondern wenn man einfach bei seinem normalen Betriebssystem bleiben möchte, zum Beispiel was man von Samsung bekommen hat, also der Android-Variante von Samsung, dann kann man ganz leicht mit ein paar Einstellungen die Synchronisation zu den ganzen Google-Diensten ausschalten. Man kann die Apps deaktivieren. Man hat dann trotzdem sein Google-Konto noch weiterhin auf dem Handy gespeichert. Man kann weiterhin aus dem Play Store Apps runterladen, aber man hat schon mal weniger Datenverkehr mit Google und man kann natürlich andere Mail-Provider verwenden. Mhm. Also es geht von ganz easy dann wirklich bis zur Installation von einem Custom-ROM, was dann schon frickelig ist und einen halben Tag dauert oder zumindest eine Stunde.
Kommt natürlich halt auch ein bisschen auf dein Gerät an, ne? Also ich habe zum Beispiel einen Nexus, da musste man dann schon eine Custom-ROM installieren, aber ich meine, ist ja auch ein Gerät von Google, das zu kaufen und dann Google runterzuschmeißen, ist schon irgendwie, will man sich schon selbst bestrafen.
Ja, die Hardware von den Nexus-Geräten ist natürlich auch ganz interessant. Die sind relativ günstig, also die älteren Modelle waren ja relativ günstig und dann gibt es immer schnell einen CyanogenMod oder ein Lineage OS für die Modelle. Also kann ich auch verstehen, wenn jemand sagt, ich kaufe mir Nexus, aber will kein Google. Macht auch irgendwie Sinn.
Also wenn man das vorhat, wenn man jetzt sagt, ich möchte mir ein neues Gerät kaufen und ich möchte da Google runterschmeißen, kannst du dann irgendwas empfehlen?
Also bei den ganz neuen Geräten sollte man halt schauen, gibt es dafür ein Custom-ROM, mit dem ich wirklich gar keine Google-Apps mehr dann habe. Und das ist bei den neueren Geräten eher selten. Es dauert meistens eine Zeit oder es kommt gar nicht, weil die Hardware nicht unterstützt wird, nicht offen liegt. Es gibt ein Handy, das Fairphone 2, da bietet der Hersteller selber eine Google-freie Variante an. Also da habe ich den Vorteil, da kann ich mir ein neues Handy kaufen, kann diese Google-freie Variante installieren und habe trotzdem noch die Garantie. Und
sind da dann schon Dienste vorinstalliert irgendwie oder musst du das alles dann händisch?
Also dann habe ich...
Also es liegt trotzdem eine Mail-App vor und sowas.
Genau, dann habe ich die ganzen Android-Open-Source-Apps, also aus diesem AOSP-Teil von Android, die ganzen Apps habe ich. Zum Beispiel den AOSP-Kalender, die AOSP-Mail-App, die normale Android-Tastatur, was halt sonst eben die Google-Apps wären oder teilweise auch von Samsung. Und damit kann man wunderbar arbeiten und dann, was man dann sonst noch braucht, kann man sich über F-Droid besorgen.
Mhm. Also ich meine, bei manchen Apps, wenn man das gezielt macht, geht das halt. Ich benutze halt seit jetzt schon länger halt K9. Ne? Das ist, glaube ich, das ist auch diese ASP-Mail-App, glaube ich. Oder?
Die K9 ist eine spezielle, aber also die ist nochmal viel mächtiger.
Ist auch Open Source, ne?
Das also weiß ich jetzt schon. Nicht genau, aber ich glaube schon. Ja. Ja. Ich glaube, die gibt es auch in F-Droid.
Also ich benutze die halt, weil ich irgendwann meine Mails einfach nicht mehr bei Google haben wollte. Und ich habe da auch zum Beispiel, ich kann verstehen, wenn man sagt, man will keine Push-Nachrichten. Ich habe halt die so eingestellt, dass die nur Pull ist. Weil ich kriege so viele Mails, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich die auf Push-Nachrichten hätte, dann würde ich wahnsinnig werden.
Ja, du kannst immer noch die Benachrichtigung, also du kannst natürlich sagen, dass die Mails sofort zugestellt werden sollen, aber du lässt dich dann von deinem Handy nicht mehr benachrichtigen.
Genau, das
also
macht,
du stellst
das
die Benachrichtigung aus, klar, also dann, ja.
Ne, ich pull die halt, ich sag halt wirklich, ich möchte jetzt meine Mails lesen, also das geht schon. Okay, also wenn ihr das machen wollt, würde ich euch empfehlen, die neue CT zu kaufen, da ist eine lange Bastelanleitung drin. Ja, ist eigentlich
20 Seiten oder so.
Ja, okay, also du hast ja gesagt, das ist ziemlich... kann man ziemlich regeln, wie viel genau. Man basteln will.
Das ist in den verschiedenen Artikeln, also sind mehrere Artikel, ist nicht ein ganz langer Artikel, sondern ein Artikel bezieht sich darauf, was kann ich machen mit dem Originalbetriebssystem und mit einfachen Einstellungen und dann wird es halt ein bisschen komplizierter in den späteren Artikeln.
Cool. Ja, dann jetzt mal zu dir. Wenn man bei Fotobearbeitungsprogrammen gegen den Strom schwimmen will, dann hast du auch eine Lösung, ne?
Ja, also viele Photoshop-Nutzer sind ja so ein bisschen verärgert, dass Adobe das nicht mehr verkauft, sondern nur noch zur Miete anbietet. Also das heißt 12 € im Monat, dann kriege ich Photoshop und Lightroom. Das ist die billigste Variante. Und da sind immer mal wieder Leute auf der Suche nach einer Alternative. Nur es gibt irgendwie nicht wirklich eine. Also PaintShop Pro hat Corel irgendwie kaputt optimiert. GIMP ist schwerfällig, nicht jedermanns Sache. Ja, und da gibt es jetzt Serif, das ist ein britischer Hersteller. Die haben 20 Jahre lang eigentlich Adobe-Klone produziert. Das hieß Page Plus, Draw Plus, Photo Plus. Und die haben jetzt vor einem Jahr alles komplett Tabula Rasa gemacht und entwickeln gerade ihre ganze Produktreihe neu. Und das ist irgendwie sehr spannend. Und die Bildbearbeitung aus dieser Reihe, die heißt Affinity Photo, die gab es zuerst für den Mac, und also zuerst als Beta und so weiter. Und jetzt gibt es erstmals seit ungefähr einem Monat für für Mac und für Windows funktionsgleich als finale Version, kostet 50 Euro, also den ist der Gegenwert von 4 Monaten Photoshop-Abo. Und ja, da haben wir uns mal angeguckt, was die Anwendung so kann. Und die kann eine ganze Menge. Also das dafür, dass es Version 1.5 ist. Gut, die haben viel Erfahrung, ne? Die haben schon 20 Jahre Software entwickelt. Aber das ist wirklich also deutlich besser als diese ganze Photo Plus Reihe,
Geraffel.
die vorher entwickelt haben. Und also es kommt natürlich nicht ganz an Photoshop ran, aber ich finde, es kann eine ganze Menge. Vielleicht kann ich mal ein bisschen was zeigen.
Genau, vom Interface Regie. Her sieht es ja gar nicht.
Also es sieht erstmal, man hat hier rechts Paletten, Ebenen, Effekte und so weiter, Histogramm, Farbfelder, das ist und links die Werkzeugpalette, das ist wie bei Photoshop. Oben, das ist neu, hier gibt es noch so ein paar häufig benutzte, häufig verwendete oder benötigte Funktionen. Verschiedene Personas, die Fotopersona, das kann ich mal zeigen. Wenn ich jetzt eine RAW-Datei öffne, dann wechselt Affinity Photo in die Develop-Persona. Genau, das ist also, das entspricht dann dem Entwicklungs-Plugin in Photoshop. Also jetzt kann ich hier irgendwie... Naja, heller machen muss ich es eigentlich gar nicht. Bisschen mehr Kontrast.
Darf ich mal fragen, ich kenne mich mit Fotobearbeitungssoftware nicht so gut aus. Ist es dann auch kompatibel zu Photoshop? Also heißt das, wenn ich jetzt kann ich damit alte Photoshop-Dateien weiterbearbeiten?
Naja gut, also ja, kann man. Also erstmal öffnet man ja üblicherweise vielleicht ein Foto, also ein JPEG oder ein RAW und das kann Affinity Photo genauso wie Photoshop alles öffnen. Und Photoshop-Dateien werden auch unterstützt, weitgehend. Also das ist wie ein PDF, das kann alles Mögliche enthalten. Also eine Photoshop-Datei kann auch 3D-Objekte enthalten. Mit 3D kann Affinity Photo jetzt nicht umgehen, aber ansonsten das meiste, Masken, Ebenen, Einstellungsebenen und so weiter, das geht alles schon.
Aber die speichern wahrscheinlich in ihrem eigenen Dateiformat, ne? Also wenn ich jetzt in Affinity speichere.
Das heißt AF-Foto, glaube ich, ja, das ist dann, klar, ne? Das ist dann ein proprietäres Format. Das kann Photoshop natürlich nicht öffnen. Also das... diese ganzen Konkurrenten, die müssen halt Photoshop-Dateien unterstützen. Umgekehrt ist das nicht unbedingt der Fall.
Da gibt es auch keinen Konverter oder sowas?
Also ach, was soll man da groß konvertieren? Also ich kann das als PSD exportieren, okay. Wenn ich es dann an jemanden weitergeben will.
Darum geht es mir. Also, weil ich stelle mir halt vor, dass wenn du jetzt damit arbeitest und lieferst das, keine Ahnung, lieferst du eine Datei an eine Agentur oder sonst irgendwas, dass die dann unbedingt haben wollen, dass du ihnen Photoshop-Material gibst. Und
nicht. Ja gut, also da muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen, also ne, da sind wir dann bei dem Thema Zielgruppe. Jemand, der jetzt professionell mit Photoshop arbeitet, jeden Tag, also ein Designprofi, der wird sich nicht Affinity Photo kaufen.
Okay.
Das ist ein bisschen instabil, es stürzt schon mal ab. Das macht auch Photoshop, allerdings nicht so häufig. Und Photoshop speichert die Änderungen im Hintergrund wie Word, stellst du dann wieder her beim nächsten Start und dann habe ich es wieder. Das sind dann so die Feinheiten. Mhm. Und
ich meine, der wird sich wahrscheinlich, der das professionell macht, wird wahrscheinlich auch bei diesem Abo sich
genau,
eigentlich nicht beschweren.
Genau, das ist dann irgendwie ein Gegenwert von einer Viertelstunde Arbeit, die der in Rechnung stellt oder so. Da denkt er nicht lange drüber nach, ob sich das Adobe-Abo lohnt. Aber jetzt für einen Heimanwender, bei dem sich dann die Kosten summieren, auch wenn er mal 3 Monate nicht mit der Bildbearbeitung arbeitet, oder halt, naja, ne, jemand, der im Unternehmen so ein bisschen nebenbei Social Media macht und hin und wieder mal ein Bild bearbeiten und einen Text reinstellen muss, aber nicht hauptberuflich jetzt für die Designaufgaben zuständig ist, dem kann man dann eben sowas geben. Hier 50 Euro, das haben wir gerade noch mal im Budget und das reicht dann für den. Aber also für einen Vollprofi, denke ich, also so weit sind sie nicht. Das ist die erste Version und die haben auch, also Adobe hat auch schon eine ganze Menge Know-how, das muss man dann auch erstmal alles reproduzieren können, was die über die Jahre programmiert haben. Aber also ich finde, es verdient auf jeden Fall einen Achtungserfolg. Die sind aus dem Stand schon mal sehr weit gekommen.
Mhm. Also es sieht ja auch so aus, als also ich denke mal, hört sich jetzt so an, wenn du das sagst, also für einen Heimanwender, der halt eine Kamera hat, Fotos macht und die dann bearbeiten will, der kann das wahrscheinlich damit so ziemlich genauso gut wie mit Photoshop und Lightroom, oder?
Ja, also ich würde mal sagen, auf der Skala von GIMP nach Photoshop, also es ist schon, es kann schon,
wow.
Es kann schon mehr als GIMP, aber an Photoshop kommt es jetzt dann doch nicht hundertprozentig ran. Da gibt es halt irgendwie, also zum Beispiel diese ganze RAW-Entwicklung bei Photoshop, die ist deutlich besser und die geht auch viel schneller. Aber andere Dinge, nicht destruktive Funktionen, Einstellungsebenen, das wendet auch mal einen gaußschen Weichzeichner nicht destruktiv an. Also das heißt, die Originalpixel, die bleiben so. Ich wende diesen Filter an und ich kann ihn jederzeit auch wieder vollständig zurücknehmen. Das kann zwar auch Photoshop, aber nur mit so einem sehr komplexen Workaround, wo ich mal dachte, ah ja, das ist jetzt vorläufig, das ändern die nochmal. Nö, das ist ein Dauerzustand und sowas kriegen die dann einfach besser hin, weil sie sich das ein bisschen genauer überlegt haben, wie sie sowas haben.
Also hat es tatsächlich auch Vorteile.
Es hat auch Vorteile. Gradationskurven zum Beispiel, ne? Damit kann man gut die Helligkeit und den Kontrast bearbeiten. Ist aber doof, wenn man es im RGB-Modus macht, weil man dann nicht nur die Helligkeit, sondern die Farben gleichzeitig mitbearbeitet. Das heißt, man hat immer ein bisschen eine Farbverschiebung mit drin. Dafür gibt es den LAB-Modus, der trennt Helligkeitswerte und Farbwerte. Und hier bei Affinity kann ich einfach in den Kurven von RGB auf LAB umstellen. Bei Photoshop muss ich das gesamte Dokument konvertieren. Da muss ich dann irgendwelche Ebenen auf die Hintergrundebene reduzieren, nur wenn ich mal irgendwie die Helligkeit ein bisschen bearbeiten will. Und das ist einfach viel zu komplex und da hat dieses Programm den Vorteil, dass ich das einfach mit einem Mausklick ändere.
Also für mich klingt es jetzt so, als sei es für mich kompatibler als Photoshop, weil ich kenne mich mit Bildbearbeitung nicht besonders gut aus, aber ich will halt gelegentlich mal Fotos bearbeiten. Da bin ich wahrscheinlich sogar damit besser dran als mit Photoshop tendenziell, oder? Also es klingt jetzt von der Bedienung her für Amateure ein bisschen einfacher.
Also für Amateure wäre es dann, glaube ich, doch. Also für blutige Anfänger wäre es dann doch eher sowas wie Photoshop Elements, das einem einen Assistenten gibt und einen einfach ans Händchen nimmt und sagt, erstens machst du das, zweitens machst du das, drittens machst du das und dann klickst du auf fertig. Mhm. Also das fordert schon auch viel Know-how. Also das richtet sich an Leute, die Photoshop schon kennen. Okay. Die Tastenkürze sind die gleichen, die Werkzeuge sind mehr oder weniger an der gleichen Stelle. Hin und wieder hat es dann mal einen Assistenten, der sagt so, ah, irgendwie dafür müsstest du erst eine neue Ebene anlegen, das haben wir jetzt schon mal für dich gemacht. Mhm. Aber das ist nicht wirklich eine Einstiegshilfe, sondern eher eine Arbeitserleichterung.
Wenn ich jetzt vor allen Dingen Geld sparen will, kann ich mir dann nicht einfach noch dieses Photoshop CS2 runterladen? Das gab es doch irgendwann mal umsonst, oder?
Ja.
Aber?
Aber die Frage ist, ob es auf Windows 10 noch so sauber läuft. Ich habe es ehrlich gesagt lange nicht mehr probiert. Man kriegt das irgendwie installiert, aber ja, also das Ding ist, die haben das freigegeben für Leute, die eine Seriennummer haben.
Okay.
Das war für Adobe einfach einfacher, das so zu machen, weil die alten Lizenzserver deaktivieren mussten und dann haben sie einfach gesagt, ach komm her, ne, dann nehm's doch hin.
Okay.
Also das ist zwar möglich, es runterzuladen und zu verwenden, Adobe verfolgt einen auch nicht, aber wenn ich keine Seriennummer habe, bewege ich mich da rechtlich in einer Grauzone.
Also es hört sich ja doch sehr, sehr darauf an, als zielen die ziemlich eindeutig auf die Anwender, die sagen, ich möchte es halt nicht monatlich bezahlen. Ne? Ja. Was halt, also ich habe es jetzt vor kurzem, habe ich dieses Abo halt hauptsächlich für Lightroom abgeschlossen. Das ist schon, ne? Also bei Netflix ist das noch okay, dass man irgendwie einen bestimmten Preis so im Monat zahlt, weil man guckt das ja ständig zum Beispiel oder Spotify oder so. Aber bei so einem Bildbearbeitungsprogramm denkt man dann doch schon dreimal drüber nach. Also ich habe zum Beispiel das diesen Monat überhaupt nicht benutzt.
Hast du jetzt den Druck? Ich muss
ja, ein bisschen so denkt man schon.
Naja, also ich meine, wo du gerade Netflix und Spotify sagst, ne? Also das summiert sich ja. Dann habe ich Netflix, Spotify, Photoshop, ja. dann noch irgendwie Handy und Festnetz und
Office und Online, irgendwelche MMOs, ja klar.
Und das Fitnessstudio noch, da bin ich irgendwie schon mal Fixkosten, die höher sind als die Miete, die ich bezahle. Also das überlegt man sich dann schon, ob man sich das ans Bein binden will. Und einmal ein Fuffi, mein Gott, das gebe ich irgendwie an guten Tagen in der Kneipe aus.
Also du sagst ans Bein binden, das ist halt auch noch so eine Sache. Ne? Also ich glaube einfach, das ist auch eine Mentalitätsfrage. Also mir geht es auch so, dass ich lieber einmal einen Preis bezahle, als dass ich irgendwie so einen Mietvertrag eingehe quasi. Ne? Und dass ich das Produkt dann auch wieder los bin, wenn ich das kündige. Also es ist mir irgendwie,
Ja, ist vor mir, allen Dingen, wenn du es dann kündigst, dann kannst du auch deine ganzen Dateien nicht mehr weiter bearbeiten. Eben. Also eben. Wenn ich Spotify kündige, ist meine ganze Musik weg. So, ja. Dann entstaube ich meine gehabt. MP3s. Ja, ja, genau.
Alles nur geliehen.
Ja, hört sich interessant an. Ist natürlich eine ziemlich, ich weiß nicht, ein bisschen eingeschränkte Zielgruppe. Ist wahrscheinlich für Uplink-Zuschauer nicht schlecht, aber.
Ach, das ist jetzt nur meine Einschätzung, ne? Also irgendwie, ich weiß nicht, was die sich überlegt haben, wer ihre Zielgruppe sind. Also definitiv jeder Photoshop-Nutzer. Also das ist eher so, was ich mir so denke, wer sich dafür interessieren könnte.
Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, okay, das hat es jetzt definitiv nicht, das ist irgendwie so ein Dealbreaker, wo ich dann wirklich doch Photoshop brauche?
Na gut, also wenn ich 3D-Objekte integrieren will, das geht da gar nicht. Das ist aber schon eine sehr spezielle Funktion. Ansonsten bemühen die sich alles irgendwie zu unterstützen. Ich finde diese ganze RAW-Geschichte, wenn ich viel fotografiere, dann bin ich vielleicht mit diesem Photoshop, mit diesem Foto-Abo von Adobe besser bedient, weil Lightroom mit drin ist. Und weil Camera Raw, also das Import-Plugin von Photoshop, das ja die Lightroom-Engine auch benutzt, einfach viel mehr kann und viel schneller arbeitet und besseres Ergebnis bietet als das, was Affinity Photo jetzt bietet. Also für ne, irgendwie meine ganzen 500 Urlaubsbilder oder Fotos, die ich von der Hochzeit gemacht habe, das mit Affinity Photo zu bearbeiten, das würde ich nicht empfehlen. Da braucht man dann schon einen guten RAW-Entwickler.
Okay, cool. Das hast du doch ziemlich gut beantwortet dann. So, dann jetzt zu dir. Du hast dir einen Saugroboter gekauft.
Das muss ich jetzt mal auch wegräumen.
Ja, ich räume jetzt mal hier ein bisschen weg, weil wir haben den.
Für die ich habe mir den tatsächlich noch, privat gekauft.
Für die Leute, die noch
zuhören. Als Experiment, weil ich, wie gesagt, bei Christian im Zimmer sitze und immer höre, was die Kollegen alles in China bestellen, habe ich gedacht, ich muss mir jetzt auch mal was in China bestellen. Was brauchen wir gerade? Weil wir uns gerade zwei Katzen zugelegt haben zu Hause als Familie. Wir brauchen
Staub. Habt ihr die auch in China bestellt, die Katzen?
Wir brauchen Staubroboter. Nein, wir bestellen keine Katzen.
Achso, wir haben ja noch das Reaction-Video.
Achso, vielleicht sollten wir zuerst mal das Video mit deinen zwei Katzen
genau,
zeigen. Also für die Leute, die dort zuhören, wir haben den Staubsauger hier auf dem Tisch
und
aufgebaut.
Und für dieses Video wurden keine Katzen gequält.
Sagen. So ein bisschen.
Ja, dann.
Aber hast du das mit Ton? Also das war das erste Experiment zu Hause mit dem, Staubsauger. Nicht, bei uns zu Hause im Wohnzimmerflur. Und die sind schon. Die machen, wir mittlerweile haben so viele Kollegen das auch probiert mit ihren Katzen. Und die Katzen fallen immer auf die gleiche Sache ab, nämlich auf diese kleine Seitenbürste hier. Wir machen ja vielleicht gleich mal an, dann könnt ihr das sehen. Das ist halt total absurd.
Haben sie sich jetzt mittlerweile dran gewöhnt? Oder,
nee, die haben sich, also diese Bürste, also mittlerweile sehen sie ihn voll als Konkurrenten an und werden echt sauer, wenn er so fährt. Also, aber draufgesetzt haben sie sich noch nie.
Ich
also,
meine, ist eigentlich.
Ein Kollege hat erzählt zum Beispiel, der hat auch einen Saugroboter, nicht von Xiaomi, sondern einen anderen. Da setzen die sich auch drauf und surfen mit, aber das haben uns so noch nicht
gemacht. Ist ja auch irgendwie blöd, wenn die ihn als Konkurrenz ansehen, weil die Katze hat ja eigentlich das gegenteilige den Zweck im Haushalt. Ne? Die macht ja den Dreck.
Ja, aber ich meine, das ist genau. Mach meinen Dreck nicht weg.
Ja, vielleicht sollten wir, willst du mal
zeigen? Ich will ganz kurz erzählen. Ich habe den bei so einem China Gadget-Blog bestellt, Gadget-Online-Shop. Ich habe 330 Euro bezahlt. Wie wir immer im Heft so schön sagen, ohne Steuern. Das heißt, also er hat irgendwie dreieinhalb Wochen gebraucht, bis er dann bei uns zu Hause war. Und man muss halt auch einige Einschränkungen in Kauf nehmen, zum Beispiel tatsächlich eine Garantie in Anspruch zu nehmen, die es angeblich formal gibt, wird ein bisschen schwierig sein, den nach China zurückzuschicken und den in angemessener Zeit wiederzukriegen. Da hat Christian ein bisschen mehr Erfahrung mit Gadgets als ich. Aber ich finde ihn total cool, muss ich echt sagen. Also ich finde ihn erstens für einen Staubsaugerroboter sogar vergleichsweise hübsch. Dann spricht er so schön Chinesisch. Das können wir gleich mal anmachen. Und ich finde ihn total praktisch. Und ich kann ja mal ganz kurz erklären, dass die Basis, das ist der Sauger, der hat hier so eine Klappe, man kann ihn auf und zu machen. Hier ist auch der Staubbehälter drin. Sogar
Scanner.
Ja, ne? So ein bisschen. Das hat sogar einen HEPA-Filter drin. Aber das Coole eigentlich ist das, was ihn unterscheidet von der Konkurrenz in der Preisklasse zumindest, sind halt die zig Sensoren, die dran sind und die, wie die Sensoren zusammenspielen. Also er hat hier vorne ist natürlich ein Bumper, dann hat er hier Ultraschallsensoren und das Wichtigste ist hier oben, das ist ein Laserdistanzsensor, der immer in 360 Grad rotiert und sich umguckt. Werden wir gleich noch sehen, wie sich das dann auswirkt. Und da hat er ein Gyro, einen Kompass drin, ein Gyroskop und hier unten hat er auch noch so Abstandssensoren. Das können wir gleich mal ausprobieren, dass er angeblich keine Treppen und Tische runterfällt und so. Also man kann ihn auch Matratzen saugen lassen.
Also eigentlich könnte man den auch auf dem Mars aussetzen.
Dann wird er das ja sauber machen. Da kommen wir gleich zum Schwachpunkt.
Da ist, glaube ich, ein bisschen viel Staub.
Wie man sieht, das ist der Schwachpunkt von den meisten Staubsaugerrobotern, wenn man mal unten guckt. Er ist halt nicht besonders hoch. So geht's, ne?
Ja.
Er ist halt nicht besonders hoch und also unsere Erfahrung ist, Schwellen sollten nicht höher als 1,5 Zentimeter sein. Also wir haben zum Beispiel in der Wohnung eine Schwelle, die ist 2 Zentimeter hoch, da kommt er nicht drüber.
Das ist ein Lowrider.
Genau, das ist ein Lowrider.
Also mein Roomba hat ja wirkliche Probleme mit diesem Po-Eng-Sessel von Ikea.
Achtung jetzt, so Achtung.
Kommt, habt ihr so einen? Kommt der damit? Also der hat ja wirklich nur so eine nicht sehr hohe Holzleiste, dieser berühmte Sessel von Ikea.
Ja, nee, so einen
und
haben wir nicht.
Da verfängt er sich immer hinter.
Echt? Aber, ja. Also was bei ihm zum Beispiel auch noch ein Problem ist, ist Kabelgewirr. Ja, und Kabel, das gibt es natürlich bei uns zu Hause genug. Also ich habe mich irgendwann mal gewundert, als wir im Schlafzimmer saugen waren unterm Bett. Ich wusste gar nicht, wie viele Kabel da liegen und plötzlich hat es dann Rumpelkrach.
Ich hatte letztes Wochenende eine Internetstörung und habe gedacht, Vodafone wäre schuld, war aber nur mein Roomba, der das Internetkabel gefressen hat.
Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Gag an dem Ding. Also zu bedienen ist er teilweise, wenn man nicht das Chinesischen mächtig ist, ein bisschen schwierig, weil halt alles Chinesisch läuft. Er ist also die App, mit der man ihn bedienen kann, also erweitert bedienen kann, man kann ihn auch mit den Knöpfen da oben so ein bisschen bedienen, ist halt in Chinesisch und teilweise auch in Englisch gehalten.
Das ist für dich aber kein Problem, weil du fließend Chinesisch
kannst. Ich kann euch das eigentlich alles übersetzen.
3 Jahre Chinesisch gelernt, um endlich nicht mehr Staubsaugen zu
machen. Aber es gibt tatsächlich den Trick, dass du zum Beispiel mit Google Translator kannst du schon ziemlich viel erreichen. Ne? Also wenn du zum Beispiel, wenn du deine Sprüche aufnimmst und lässt es dir übersetzen. Aber es gibt auch schon Blogs, wo deutsche Anleitungen sind für die App.
Ich brauche einen Dolmetscher für meinen Staubsauger.
die App, das ist der Roboter ist von Xiaomi. Hey, jetzt hast du sie gestört, hat gerade geschlafen.
Sie.
Ja, das war okay. Der Kontakt weg, glaube ich.
Ich würde sagen S, aber ich habe mich so schnell bewegt.
Ich starte jetzt die App mal. Johannes, kann man das sehen? Ja, super.
Was sehen so, wir denn
diese,
da?
Diese App kommuniziert mit der chinesischen, hier über unser WLAN, mit der chinesischen Cloud von Xiaomi. Wir haben tatsächlich im Datenverkehr auch eine Regierungsadresse gefunden. Also wir haben ein bisschen versucht, den Datenverkehr zu belauschen von der App nach China und vom Staubsauger nach China, weil die kommunizieren über China jetzt, die beiden hier gerade.
Die kennen jetzt deine schmutzigen Geheimnisse.
Ja, zum Beispiel wird höchstwahrscheinlich, wir können es nicht sicher sagen, weil wir es nicht gesehen haben, aber höchstwahrscheinlich werden die Raumpläne, die er aufzeichnet, mit übertragen. Ob WLAN-Passwörter zum Beispiel, die du ihm ja geben musst, damit er sich unterhalten kann mit der App, mit der Cloud, ob die auch übertragen werden, wissen wir nicht, weil der Großteil des Datenverkehrs tatsächlich TLS verschlüsselt ist. Da haben wir noch nicht so viel gesehen. Aber was man gesehen hat, ist schon, dass viel läuft, also viel an Daten läuft. Sowohl vom Staubsauger in die Cloud, als auch von der App in die Cloud. Die App ist noch wesentlich gesprächiger. So, was kann man in der App sehen? Ich zeige das mal ganz kurz. Haben wir noch ein bisschen Zeit?
Ja, klar. Ja?
Also, kann man das sehen hier? Ja. Das ist der Ladezustand des Akkus, der ist bei 100%. Das ist die gesaugte Quadratmeterzahl und das ist die momentane Saugleistung. Ich habe ihn jetzt mal auf schwach gestellt. Der hat 3 Saugstufen. Wenn man das hier jetzt verändert, dann kann man hier sagen, ja, mittel oder ganz stark, also viel wegsaugen. Dann wird er natürlich auch wesentlich lauter. Und hiermit startet man ihn. Startet ja, man den Saugvorgang.
Ja, genau.
Ich zeige dir gleich mal, das ist ganz lustig. So, ich starte ihn jetzt einfach mal. Wir haben ja sogar, Johannes hat ja dankenswerterweise, weil er aus Versehen einen Behälter, glaube ich, ausgeleert hat, ein bisschen Streck dagelassen.
Bisschen Normstaub.
Und wenn er jetzt runterfällt, bisschen Normhaferflocken. Und wenn man, zeigst du auch mal die App, Johannes? Weil da kann man nämlich dann ganz gut sehen. dass man hier einigermaßen in Echtzeit gezeigt bekommt, wo er gerade langsaugt und was vor allem, was er gerade sieht.
Also er die schickt jetzt die Maße unseres Studiotisches nach
also
China.
Also das Grüne ist die, genau, das Grüne ist die Basisstation und das Gelbe ist er gerade, wo
also
er
also er weiß auch, wo die Basisstation ist und
genau,
kann dann wieder
zurückfahren. Genau, das zeige ich dir gleich. Pass auf, wir machen das jetzt einfach mal so, ich stoppe ihn jetzt mal. Das ist, heißt übrigens okay.
Ja, okay.
Und das lassen wir mal zurückfahren. So fährt er dann zur Basisstation zurück. Das macht er übrigens auch selber, wenn er nur noch 20% Akkuleistung, Restleistung hat. Dann.
Bald wieder
nach Hause. Muss er allerdings erstmal nachdenken. Ja.
Den Zustand kenne ich. Ich bin auch manchmal nicht
so. Ja, den kennst du aber eher nachts um zwei, ne? Wahrscheinlich genau. Nach dem Cocktailabend.
Ja, jetzt hat er eigentlich direkt gefunden und dreht sich jetzt um und dockt an. Ne?
Genau, aber das Andocken ist wirklich sehr schon lustig, praktisch. Weil er so rumschwänzelt.
Also meiner ist natürlich sehr, sehr, sehr dumm. Der findet immer seine Ladestation nicht und verreckt dann irgendwo.
Meinst du, er hätte das Glas jetzt erkannt und hätte gestoppt, wenn ich es nicht...
Probier's doch mal aus. Ich vielleicht trinkst du es vorher noch leer. Wollen wir es mal ausprobieren? Ich finde, sollen wir nachher noch ein bisschen saugen lassen und dabei noch weiterreden?
Guck, ob ist schon sehr brachial auf die Tischkante zugefahren.
Also ja, ich hatte auch ein bisschen
also Angst. Wir haben das ja einmal schon gemacht, dass wir ihn haben für ein Video, ne, Johannes, für den ganzen Tisch saugen lassen. Und also er war schon, also das Rad war wirklich am Rand vom Tisch, aber es hat funktioniert, es hat geklappt. Also bei der Saugleistung,
Das Glas.
Und genau das Gleiche passiert auch mit Kabeln. Also wenn ein Kabel hängen bleibt und merkt das nicht, dann zieht er zum Beispiel Steckdosenleisten mal mit oder
das
so.
Das Glas kann er wahrscheinlich mit dem Laser auch nicht wirklich
entdecken. Nee, aber mit dem Ultraschall-Distanzsensor hätte ich jetzt auch gedacht, dass das... Habe ich aber echt noch nie ausprobiert, weil ich ihn doch eher selten zu Hause auf dem Esstisch saugen lasse, ehrlich gesagt.
Aber man könnte es machen.
Also das Spannende ist halt, dass... Saugroboter in Europa von europäischen Herstellern zum Beispiel eben, also die man hier kaufen kann bei Amazon oder so, von Roomba oder von Vorwerk oder so, die kosten halt mehr als das Doppelte.
Mit
also
der gleichen Ausstattung.
Genau, der entspricht in der Ausstattung ungefähr so einem Roomba 980, aber der kostet halt auch mehr als 800 Euro. Ne? Mhm. Und für 330 Euro ist es schon ein Schnäppchen.
Sagt der dein Handy ein?
Also, der weiß jetzt natürlich nicht, wo der Dreck ist, ne?
Macht nee, jetzt erstmal alles sauber. Das fragen auch immer ganz viele, wenn die ihn mal in Aktion sehen. Mhm. Da ist doch noch Dreck, sieht er das nicht? Ne? Nee, also er hat ja keinen Drecksensor oder so. Ja. Was er macht, ist halt wirklich, er macht sich einen Plan. Wie man sieht, er fährt jetzt erstmal die Ecken ab. Ne? Mhm. Das macht er immer so, das macht er auch mit Räumen so. Dann unterteilt er sich den Plan, den er sich gemacht hat. Jetzt kann man ihn ja gerade hier weiter beobachten, wie er den Plan macht. Und dann überlegt er sich eine Strategie, wie er saugt.
Allerdings and they have a plan.
Hm? Oh, ja.
War doch bei den Zylonen so, oder? Die hatten doch auch einen Plan.
Der
hätte auch gut da reingepasst irgendwie.
Merkt er sich denn irgendwie den Raumplan, also wenn du ihn ausmachst?
Nee, der vermisst den Raum jedes Mal neu.
Okay.
Was mir auch ein gutes Gefühl gibt, weil dann vielleicht ist es ja dann doch nicht so, dass der Raumplan dauerhaft in der chinesischen Cloud gespeichert bleibt. So, jetzt hat er, glaube ich, den Plan komplett. Genau. Wir können mal reingucken hier. Und jetzt fängt er an, jetzt in Bahn.
Die Haferflocken durch die Gegend zu schieben.
Ja, das ist der Nachteil. Diese Bürste ist ja eigentlich dazu da, dass er in Ecken reinkommt. Ne?
Ja,
aber die verteilt den Dreck halt auch ein bisschen.
Ja.
Das ist ein bisschen doof. Aber guck mal, sieht noch jemand Haferflocken auf dem Tisch? Ja. Also.
Eigentlich sollten also wir den fest installieren.
Wir sind sehr happy, muss man echt sagen.
Lässt du den dann auch manchmal auf dem Küchentisch fahren, so einfach aus Faulheit?
Nee. Dafür haben wir ja Kinder. Ich lass ihn jetzt nochmal in die Basis zurückfahren, weil ich noch eins zeigen wollte kurz.
Ich finde ihn ja wirklich sympathisch.
Ich finde das Katzenkissen zum Draufsitzen, das
sollten wir echt machen. Naja.
Definitiv.
Also ich gucke auch nochmal, wenn ich sowas finden. Also das Problem ist, das Ding hat Verschleißteile. Und du musst natürlich auch ab und zu Teile austauschen. Ne? Zum Beispiel die Bürste, ich kann dir ja gleich vielleicht nochmal kurz zeigen. Oder auch den Staubbehälter, die Rollen. Und diese Seitenbürste da, die wird garantiert nicht besonders lange halten. Und dann ist halt, wenn du die kannst, kriegst du im Moment auch nur in China. Zum Glück haben jetzt, weil ich den mal mitgebracht habe, drei andere Kollegen den auch schon bestellt. Und wir haben es schon organisiert für eine Sammelbestellung. Also wir werden halt mal eine Ersatzteil-Sammelbestellung machen. Weil
den Akku kann man den auch wechseln?
Akku kann man nicht wechseln, der ist fest verbaut. Also wahrscheinlich kannst du, ich habe ihn noch nicht aufgemacht, ich nehm schwer an, dass du ihn irgendwie rauskriegst. Johannes, ich drehe ihn noch einmal um, nur um das mal zu zeigen. Kann man das sehen? Oder es ist unscharf, dann hast du fokussiert. Ja? Ich nehme nämlich einmal hier dieses, ne, da, und da hat der Kollege Portek hat schon gemeint, oh, das sieht ja aus wie bei meinem Roomba, da passt wahrscheinlich sogar die Bürste rein. Also das ist wahrscheinlich reiner Zufall, dass da ziemlich viel aussieht wie bei einem Roomba. So, ich wollte nur mal zeigen, hier kannst du zum Beispiel sehen, das sind solche Sollbruchstellen, ne? Das sind Katzenhaare.
Also in den Scharnieren,
ja, quasi. Kannst du es so sehen?
Ja. Die sammeln sich in den Scharnieren von der Bürste.
Guck, die kriegst du hier kaum wieder raus. Die musst du mit der Schere rausschneiden. Ein Kollege hat 3 Maine Coon-Katzen zum Beispiel. Und da ist das nach einem einmal Wohnung saugen, ist das so voll, dass er da ewig dran rumschneiden muss. Und wenn du es nicht tust, das hat halt Stefan gemeint, dann kann es zum Beispiel irgendwann passieren, dass die Haare sich ins Lager reindrehen. Dann ist das Ding kaputt.
Du musst mal die Katzen rasieren.
Du hast keine Katzen, oder? Ja. Ist da jetzt ein CE-Logo drauf irgendwo? Auf dem Sauger da unten?
Nee, ich glaube nicht. Drauf, ne? Komisch.
Nee, nicht so aus.
Und auf der Station vielleicht. Ansonsten kann es ja sein, dass es gar nicht durch den Zoll kommt. Ne?
Das muss man halt wirklich dazu. Also das
haben wir ja mit Notebooks schon erlebt, ne? Dass ein Kollege ein Notebook bestellt hat, auch
von Xiaomi. Ich hatte auch Angst, dass das hängen bleibt.
Durfte es dann nicht behalten.
Ach, musste er abgeben. Ich dachte, du musst dann
nur nachkommen. Er musste zum Zoll und durfte den Karton mal aufmachen und mal gucken, aber durfte es nicht mit nach Hause nehmen oder nicht mit in die Redaktion nehmen.
Und was haben die gemacht? Zurückgeschickt oder was?
Das weiß ich jetzt nicht.
Kontrolliert
der Zoll braucht ja auch ab und zu mal neue Notebooks.
Oder Reinigungsstaubsauger. Das ist echt sympathisch, finde ich.
Ja, ne? Das ist wirklich total, es ist schon ein bisschen befremdlich, wenn du den jetzt, nebenan im Schlafzimmer staubsaugen lässt und dann saugt es eine Weile und dann hört es auf zu saugen und spricht die chinesische Frauenstimme. Das ist irgendwie,
wir wissen ja auch nicht, was der sagt. Also vielleicht sagt der nur, du mich auch oder so. Ja,
ich kann kein, aber ich muss es echt, wir müssen uns das alles mal übersetzen jetzt. Das machen wir fürs übernächste Heft. Aber ja. Ich finde es für den Preis absolut cool, aber es ist natürlich ein Risiko dabei, sowas zu bestellen. Das muss man ganz klar sagen. Und es ist auch, muss man auch sagen, wahrscheinlich, es ist noch nicht im schwarzen Bereich, aber es ist wahrscheinlich im rechtlich, weiß ich nicht, musst du sagen, eher grauen Bereich. Du wirst dich ja mit dem Thema China-Importe auch vielleicht nochmal ein bisschen
beschäftigen. Was jetzt genau?
Naja, das fällt ohne CE-Logo und dann im Zoll und...
Hat man da nicht irgendwie auch sowas wie eine persönliche Verantwortung und sagt mir, ist
das jetzt... Hast du auch, das ist auch eine Frage, die wir uns gestellt haben, ne? Zum Beispiel, was ist jetzt zum Beispiel, du hast eine Hausratversicherung, hier das Ding, der Akku explodiert, ne? Deine Wohnung fängt Feuer an, brennt, fackelt ab und deine Hausratversicherung merkt, dass das so ein Gerät war, was so ohne CE-Zulassung ist. Das ist aber der Einschätzung unserer Versicherungsexperten nach im grünen Bereich, also das muss man sich keine Sorgen. Du handelst nicht grob fahrlässig, wenn so ein Ding ganz normal im Handel erhältlich ist und du kannst es dir über einen Online-Shop bestellen. Dann ist eine grobe Fahrlässigkeit nicht erreicht. Unserer Einschätzung nach, aber das ist auch ohne Gewähr. Ne? Also ich will jetzt.
Die haben ja auch Juristen.
Also was ich interessant finde, ist, was schreibt der Hersteller oder Händler auf das Paket, was der Einfuhrwert von diesem Gerät ist und wenn der jetzt die Wahrheit draufschreibt, dann kann ich ja bei der Einfuhr hingehen und die Steuern nachzahlen, die Einfuhrumsatzsteuer.
Du musst,
dann
ist es ja auch, kannst nicht muss, nur, du musst.
Ich muss, ja, wenn ich es dann mache, dann ist es auch vollkommen saubere Sache. Also vorausgesetzt, das Ding hat dann auch eine CE-Zeichen drauf und ist auch wirklich CE-konform. Aber es kann ja vorkommen, dass der Hersteller draufschreibt, es ist ein Geschenk oder es ist nur $5 wert oder so und dann, ja.
Ist das eine rechtliche Grauzone?
Ich sage jetzt nicht, was da
dabei ist. Wir sagen jetzt darüber nichts. Ich wechsle jetzt noch mal kurz das Thema. Ich wollte noch eine Frage beantworten, die uns ein Leser geschickt hat zu meiner letzten Sendung. Das war, glaube ich, Anfang Januar. Ich war eine Weile außer Gefecht. Und zwar, Johannes hat uns geschrieben, erstmal hat er mir zu meinem T-Shirt gratuliert, was ich in der Sendung anhatte. Nee, es war in der Sendung, weil ich danach direkt auf ein Sabaton-Konzert gefahren bin in Hamburg. Aber er sagt, also wir haben ja da über China-Handys geredet und halt auch Custom-ROMs draufspielen. Er sagt, er hat sich überlegt, sein S3 mit einem chinesischen Smartphone zu ersetzen. Und er sagt, weil ihm halt Samsung zu teuer ist. Und er sagt aber, bitte untersucht die installierte Software auf schadhafte Funktionen, beziehungsweise Apps, beziehungsweise schadhafte Apps. Nicht für alle Modelle gibt es alternative ROMs. Und ich wollte dazu nur mal kurz sagen, weil ich ja aus dem Security-Ressort bin und uns das Leute auch öfter fragen, warum wir denn, wenn wir so Tests machen, dann nicht irgendwie die Software untersuchen nach Sicherheitslücken. Und das hat hauptsächlich was damit zu tun, dass wir absolut nicht diese Ressourcen haben. Also wenn man sich überlegt, wenn du eine komplette Custom-ROM untersuchen würdest, dass selbst eine dezidierte Firma, die sowas macht, die wäre damit Monate beschäftigt. Mhm. Das ist unheimlich viel Arbeit. Also du hast ja kurz drüber geredet, wenn wir so eine App haben wie jetzt von dem Staubsauger und wir nur mal kurz gucken wollen, sendet die was an die chinesische Cloud, dann ist das schon eine Menge Aufwand. Mhm. Weil die meisten Apps verschlüsseln das heutzutage. Dann muss man halt gucken, komme ich da. Also man sieht dann im Zweifel, dass da Datenverkehr rausgeht von der App, weiß aber nicht, ist der legitim. Ne? Oder so bei so einer Custom-ROM, wo wir ja drüber geredet haben, bei den chinesischen Handys zum Beispiel, wenn da eine ROM drauf ist von dem Hersteller, spioniert die mich vielleicht aus. Mhm. Das ist halt nicht so einfach rauszufinden, weil oft verschlüsseln die das auch und es ist sehr viel Arbeit, da dran zu kommen. Das können wir einfach nicht leisten, wenn wir sowas testen. Deswegen wollte ich das einfach.
Das ist sehr oft so, das geht uns auch oft so im Ressort, dass Leute uns auffordern, nett auffordern, doch mal die und die Software regelrechte Audits zu machen. Ne? Mhm. Aber das können wir schlechterdings nicht
also leisten. Wir haben das bei Heise Security halt ständig, wenn wir über irgendwelche, also ja, selbst wenn man nur, wenn man sich überlegt, sowas wie OpenSSL oder so, wenn die bei so einer einfachen, aber bei einer Bibliothek, einer Software so ein Audit machen, dann machen die monatelange Audits mit irgendwie 4 Programmierern und danach haben sie sich nicht alles angeguckt. Also sie haben nur einen bestimmten Scope gehabt. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, man wird das für eine ganze Android-Distribution machen, das wird wahrscheinlich
Jahre
dauern. Also das ist einfach nicht zu leisten. Naja, das wollte ich noch mal kurz erklären und dann würde ich sagen, war schön, dass ihr da wart.
Hat Spaß
und wir sehen uns nächste Woche wieder mit weiteren Themen aus der CT4. Und bis dahin macht's gut.
Wiederschauen.
CT Uplink.